Radio 1.
Für einen der wichtigsten deutschen Regisseure ist Cannes ohnehin ein guter Ort. Er hat ja große Triumphe gefeiert, hat die Goldene Palme bekommen. Aber ich denke mir, obwohl er schon 10-mal im Wettbewerb war, ist dieses Jahr in Cannes ganz Besonderes für ihn. Er ist mit 2 Filmen hier vertreten, einmal im Wettbewerb, einmal außerhalb. Es sind 2 außergewöhnliche Filme, 2 sehr unterschiedliche Filme. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er Zeit für 12 Uhr mittags hat. Wim Wenders, mal hallo.
Hallo Knut, es sind so unterschiedlich, dass ich dazwischen einmal tief Luft holen muss.
Da werden wir eine Musik dazwischen spielen, auf jeden Fall, damit du Luft holen kannst und damit wir reden können in aller Ruhe über diese beiden Filme, die du hier präsentierst. Aber zunächst mal meine Vermutung, Goldene Palme in Cannes, 10-mal im Wettbewerb, ein gefeierter Regisseur, ja, sind wirklich 10 Wettbewerbsbeiträge gewesen. Cannes ist für dich ein besonderer Ort?
Ja, vom ersten Mal an. Ich war noch ein junger Spund mit 30, 76 im Sommer, oder im Mai 76, da war noch das alte Palais, sind wir tatsächlich mit dem ollen LKW, mit dem wir an der deutsch-deutschen Grenze entlang geknattert sind und den Film im Lauf der Zeit gemacht hat, sind wir vor das Festival gefahren. Und da wollten wir uns dann nicht parken lassen oder überhaupt halten lassen. Und dann hat irgendjemand verstanden, das sind die Leute von dem Film, dem nächsten. Kannte uns ja kein Mensch. Und dann sind wir da, Schauspieler und ich, Rüdiger Vogler, Zischler und die Lisa Kreuzer und ich ausgestiegen. Und die Leute haben sich gewundert, warum man mit dem LKW zum Festival kommt. Aber wir hatten ja auch keine Ahnung. Wir wussten ja auch gar nicht, was uns erwartet. Ja, also wir wollten auf jeden Fall mit Anselm nach Cannes.
Anselm Kiefer, einer der berühmtesten deutschen Künstler unserer Zeit, weltweit gefeiert, auch umstritten natürlich. Und jemand, der sehr verschlossen ist. Also Interviews gibt er, ich glaube, so gut wie gar nicht. Kanntet ihr euch so gut? Hattet ihr dir vertraut? Also wieso kommt er da endlich mal zu Wort?
Eigentlich habe ich kein Interview gemacht. Bei Sachen, die wir gedreht haben, wo er gearbeitet hat, hat er plötzlich mal was erzählt, eigentlich ohne gefragt zu sein. Ist dann auch insofern kein Interview. Er hat also, ich wollte vor allem nicht, das haben wir auch vorher besprochen, dass er überhaupt irgendwas Erklärendes zu seinem Werk sagt. Ein Maler, der über seine eigenen Sachen spricht, das habe ich nie gemocht, das finde ich immer blöd. Ein Filmemacher kann man es irgendwie noch verstehen, ne?
Machen wir ja auch gerade.
Machen wir aber so richtig erklären will ich es auch nicht. Ich will halt sagen, was wir gemacht haben. Aber der Film brauchte auch mich nicht. Ich bin da ja nicht drin in dem Film, weder als Person noch als Stimme. Der Film soll halt nur den Leuten erlauben, diese Erfahrung zu machen, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht mal, ob es ein Dokumentarfilm ist oder ein Fiktionsfilm. Man ist da drin und ist mittendrin in der Welt vom Kiefer und sieht, dass der Mann alles malt, was es gibt. Vom Weltall bis zu den Atomen, bis zur Geschichte, bis zu Mythen. Es gibt nichts, wovon er Halt macht. Und allmählich versteht man es. Und allmählich merkt man, er malt die ganze Welt.
Oft ist das ja gerade in so einem Film am besten, wenn ihm so eine Beiläufigkeit der Mitteilungen kommt. Wenn es nicht so ein Frage-Antwort-Spiel ist wie bei uns jetzt, das gehört nur zum Geschäft und kann, aber wenn er so frei auch assoziieren kann und dann begreift man natürlich auch seine Welt. Also das war offenbar auch dein großer Ansatz zu sagen, wir wollen mal ins Universum eintauchen von Anselm Kiefer und verstehen, was er denkt, was er fühlt, was er macht.
Mit allen Sinnen. Deswegen haben wir das ja nicht so als Film gemacht, wo man vor einer Leinwand sitzt, sondern wir haben das so gemacht, dass man durch ein großes Fenster in diese Welt reinguckt. Und das 3D ist halt ein großes Fenster, durch das man reinguckt. In 3D sieht man das Ganze zum Quadrat erhoben, weil es gibt ja die ganze Tiefe und das Volumen. Und es entsteht eine völlig andere Präsenz. Und man sieht de facto das Vielfache. Es ist schon eine Erfahrung. Und der Film sollte eine echte Erfahrung werden. Wenn man da rauskommt, hat man was mitgemacht.
Also Erfahrung ist das völlig richtige Stichwort. Wie schon bei Pina Bausch, finde ich, bei deinem Film oder auch in dem Kurzfilm über Edward Hopper. Ist es dir hier wirklich gelungen, mit 3D uns Kunst im Raum erfahrbar zu machen, zu begreifen, dass gerade so jemand wie Anselm Kiefer in den Raum hineinarbeitet und wir sind in diesen Installationen unterwegs, in dieser riesigen Halle, die sein Studio ist und durch die 3D-Kamera kommen sie plötzlich zum Leben?
Da stehen auch Sachen, die mal in irgendeiner Ausstellung waren, in China oder im Grand Palais in Paris, ist ja auch ein gewaltiger Ort und die sind dann irgendwann, die auch schon fertig sind, dann hat er immerhin einen Hangar, das heißt nicht einen, sondern einige. Also du siehst diesen Hangar und denkst, boah, ist das groß. Aber daneben stehen 5 andere. Die sind genauso groß und die sind genauso voll. Weil er arbeitet auch wie ein Berserker und er macht halt richtig viel und Und hat auch keine Scheu, das groß zu denken. Und es ist auch ein anderer Effekt. Die Welt ist groß und das Weltall ist enorm groß. Und dagegen ist das, was er macht, sagt er auch manchmal ja nur, ist ja nur ein Atom von allem, was es gibt. Aber immerhin, er traut sich.
Was ich auch wichtig finde an dem Film, es ist keine Heldenverehrung, sondern du nimmst den Diskurs, den es immer wieder gab über ihn, mit hinein. Also auch die Debatten über seine Ästhetik. Er setzt sich auseinander mit deutscher Geschichte, benutzt auch die Ästhetik jener Zeit, spielt mit dieser Ästhetik, bricht sie, unterläuft sie. Aber das hat ihm immer wieder auch Vorwürfe eingetragen. Die hast du mit hineingenommen in diesen Film, warum diese Entscheidung, auch diese Zeitdebatten von damals mit in den Film reinzunehmen?
Die Rezeption von der Kunst ist eine wichtige Sache. Und Anselm hat große Widersprüche hervorgerufen. Die Leute haben, als er angefangen hat zu arbeiten, überhaupt noch nicht die Distanz gehabt. Und die kannten auch sowas wie Aktionen, die er heute von vielen Künstlern gemacht hat, dass sich jemand hinstellt mit dem Hitlergruß auf die Straße oder in verschiedene Landschaften in Europa und das Besetzungen nennt, haben die meisten Deutschen nur 1:1 verstanden. Wenn einer das macht, Hitlergruß war verboten, dann ist das ein Tabubrecher, beziehungsweise dann ist es wahrscheinlich ein Neonazi. Dass jemand das macht, um den Leuten zu zeigen, hier, ihr habt das alle vor 30 Jahren gemacht, die ganze Bevölkerung hier, eure Väter, Onkel, Mütter, Großeltern, die standen alle so da und jetzt tun sie alle so, als ob sie da nicht dabei gewesen wären. Es war ja wirklich eine Zeit der großen Vertuschung. Ich bin ja wie Anselm 45 geboren und wir sind in dieses große Loch, in diese Leere reingekommen, wo alles sich nur noch drum drehte, die Leere der Zerstörung wieder zu füllen und irgendwie aufzubauen, aber nach hinten zu gucken oder was verarbeiten. Ich habe erst nach meinem Abitur verstanden, dass die Hälfte meiner Lehrer Nazis waren. Was das heißt, Nazi gewesen zu sein. Und sie haben es auch nicht erzählt. Und in diesem großen Nichts bin ich damit aufgewachsen, dass ich eigentlich immer nur raus wollte. Mein ganzer Impetus war, das hinter mir zu lassen. Aber Anselm hat es anders gemacht. Anselm ist nicht rausgegangen. Anselm ist da geblieben und hat den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, hier, guck mal, das ist übrigens eure jüngste Vergangenheit. Und das haben viele, viele Leute ihm vorgeworfen und er war da sehr kontrovers behandelt und ist auch oft genug unter die Gürtellinie getreten worden.
Du bist rausgegangen, du hast draußen Filme gemacht. Einen Film, den du draußen gemacht hast, sieht man noch hier im Wettbewerb, nämlich Perfect Days. Jetzt haben wir aber erstmal gesprochen über Anselm, 3D-Film über Anselm Kiefer. Lief hier außerhalb der Konkurrenz, große Premiere in Cannes, ein Film, der uns das Werk dieses Mannes sehr nahe bringt, übrigens auch in seiner Materialität. Das ist ja ein Werk, das sehr bestimmt wird vom Material, vom Verbrennen, vom Umgang mit Blei, vom Zerstören der Oberflächen. All das kann man 3D natürlich nochmal auf eine ganz andere Weise erfahren. Anselm, also der erste Film von Wim Wenders hier in Cannes. Wim Wenders das in 12 Uhr mittags. Zweimal ist er hier in Cannes vertreten. Anselm haben wir schon besprochen, also den Dokumentarfilm, den Film über den großen Künstler Anselm Kiefer. Der Spielfilm läuft im Wettbewerb und da kann man also Perfect Days sehen. Ein Film, der vollständig in Tokio gedreht wurde, eine japanische Geschichte erzählt. Das ist nun gar nicht so ungewöhnlich, Wim, dass du eben draußen drehst, dass du eine andere Perspektive einnimmst. Aber hier fand ich so die ganze Zeit über, das könnte jetzt wirklich auch der Film eines japanischen Regisseurs sein. Also ich dachte jetzt nicht, dass es eine deutsche Perspektive ist, sondern es ist ein Blick von innen. Eine wunderbare Figur, von der du da erzählst, aber erstmal die Frage, warum Tokio, warum dieser sehr japanische Film?
Ich hatte auch Heimweh. Wie lange ist das jetzt her, dass wir nicht in Tokio waren? Und dann kam diese fantastische Einladung, dass ich den Premio Imperiale bekommen sollte im folgenden Herbst. Und das ist ja so eine Art Nobelpreis der Künste und das war natürlich sehr schön, haben uns wahnsinnig gefreut. Im Oktober sind wir wieder in Tokio und dann kam zeitgleich eine Einladung, ja, wenn ihr da schon mal seid, wir würden euch gern was zeigen und vielleicht ergibt sich daraus ein Film. Wir würden euch gern Architektur zeigen. Neue Serie für Architektur. Wir haben in Tokio 15 Toiletten gebaut von den berühmtesten Architekten. Da bist du erstmal gestutzt. Ich soll jetzt mir Toiletten angucken. Was gehört denn schon architektonisch dazu, um eine Toilette zu bauen? Na gut, aber wir waren da, haben uns die Toiletten angeguckt und das war der Hammer. Das waren 15 Miniaturpaläste und das waren auch keine Toiletten. Das waren hier bei den Leuten in Europa sehen die schönsten Toiletten nicht so aus wie da die öffentlichen. Da hast du den Po gewärmt, da hast du eine Dusche von unten, da ist alles sauber, weil man dann allmählich merkt, aha, man ist an einem Kulturort. Und in Tokio ist der öffentliche Bereich halt heilig. Der öffentliche Bereich ist das Allgemeinwohl. Da sollen sich alle gut fühlen und wohlfühlen, da muss man sicher sein. Und dass selbst ein Homeless, wenn er in der Nähe von so einem, im Park von so einer Toilette wohnt, aufpasst, dass die genauso sauber ist, wenn er sie verlässt. Und er hat da sein Wasser und er kann sich auch mal das Gesicht waschen und die Hände. Es ist eine völlig andere Kultur, wo die Toilette plötzlich ein ganz anderer Ort wird. Und ein Mann, der sich darum kümmert, um diese Toiletten, das hat mich dann sehr interessiert. Es ist dann eins zum anderen gekommen. Statt einen kleinen Dokumentarfilm zu machen über diese Toilettenpaläste und die Architekten, die die gebaut haben, habe ich gedacht, was soll denn das? Also das ist so schön hier und das sind alles so schöne Landschaften und dann ist Tokio drumherum. Lass uns lieber eine richtige Geschichte erzählen, wo die vorkommen. Die Sachen sind besser aufgehoben in der Fiktion. Und auch in Tokio, lass uns lieber eine Geschichte erzählen.
Die Geschichte, die du erzählst, ist eben die Geschichte eines Mannes, der diese Klos sauber macht. Wir kommen also da rein, wir sehen diese wunderbaren Toilettenhäuschen. Allein das ist ein Genuss in dem Film, aber vor allem ist es ein Genuss, diesem Mann zu folgen. Und ich musste an Dostojewski denken. Als der nämlich den Idioten geschrieben hat, hat er gesagt, ich wollte ein Buch schreiben, das Allerschwerste über einen guten Menschen. Der Idiot ist ein guter Mensch, ja fast eine Christusfigur. Und ich finde, das gilt für deinen Film auch. Es ist ein rundum guter Mensch, den man liebt, den man gern sieht, wo man aber weiß, dass es dramaturgisch gar nicht so einfach, über einen rundum wunderbaren Menschen einen Film zu machen.
Naja, irgendwie ist er auch nicht als Toilettenreiniger geboren. Man merkt nach einer Weile, er musste mal eine andere Geschichte gehabt haben. Er muss irgendwie auch privilegiert aufgewachsen sein. Im Laufe der Zeit wird er auch ein bisschen mal mit seiner Geschichte, mit seiner eigenen Familie konfrontiert und dann merkt man, die kommen aus gehobenen Verhältnissen. Warum macht der Mann jetzt Toiletten sauber? Er ist schon gebrochen. Gleichzeitig ist er so glücklich mit seinem Leben und so glücklich mit der Musik, die er hört, wenn er zur Arbeit fährt und zurückkommt. Er ist glücklich, abends sich hinzulegen und ein Buch zu lesen. Er kann sich aber nur Taschenbücher für 1 Euro leisten, aber jede Woche liest er eins zu Ende und dann kauft er sich ein neues. Also er ist mit seinem Leben so rundum zufrieden, dass man sich fragt, ja, wieso denn? Warum kann einer, der Toiletten sauber macht, so viel mehr zufrieden sein als wir alle, die die Toiletten höchstens benutzen oder nicht drüber nachdenken und eigentlich gehetzt sind? Der Mann ist nie gehetzt. Der ist einfach immer bei sich und lebt im Moment. Und das kriegt man da allmählich mit, dass das seine Kunst ist. Jeden Tag aufs Neue. Er ist nicht in so einer und ewig grüßt das Murmeltier-Routine, sondern seine Routine ist jeden Tag, ist das alles neu, was er macht. Und deswegen sieht man auch das Leben allmählich mit seinen Augen und merkt, es ist wirklich jeden Tag alles neu. Und man kann alles neugierig und froh sehen und man kann auch in den Leuten das Gute sehen. Und dann kann auch ein Homeless plötzlich ein Held werden.
Und darum sieht man ihm so gern zu. Es liegt aber eben auch an diesem überragenden Schauspieler, also der eine Legende inzwischen ist, Koji Yakusho, haben wir gesehen in Shall We Dance, im Aal hier in Cannes, ausgezeichnet mit der Goldenen Palme. Fantastischer Schauspieler und den brauchst du auch, glaube ich, jemand, wo man jede Regung sieht, dem man gerne folgt, durch das Tokio, auch durch die Klohäuser.
Der Mann hat es mir nicht erzählt, dass er 14 Tage vorher Toiletten geputzt hat, bevor er den Film angefangen hat. Das habe ich dann erst gemerkt, als der Obertoilettenputzer da, der Offizielle, immer dann hinter uns stand. Und dann habe ich gemerkt, die beiden kannten sich gut und die haben sich geduzt. Und dann hat er mal gesagt, ja, er war ja bei mir in der Lehre. Und dann habe ich gesagt, was? Ja, 14 Tage lang, bevor Drehbeginn, hat er alles mitgemacht, jeden Tag. Und er kannte das. Er wusste besser als jeder andere, wie das alles geht. Und er hatte sich so vorbereitet, dass er das so perfekt konnte und auch mit so großem Vergnügen machen konnte. Und letztendlich konnte er kein Wort Englisch. Und ich kann natürlich höchstens Restaurant Japanisch. Und wir haben uns dann mit Zeichen verstanden. Hinter wieder wurde auch mal was übersetzt. Aber mehr und mehr haben wir dann eigentlich nur noch mit Augen und mit einem kleinen Kopfnicken oder mit einer kleinen Geste. Bisschen zusammenziehen, hast bisschen mehr Zeit. Und das ist ein unfassbarer Schauspieler, nämlich sein Verhältnis zur Kamera, das habe ich noch nie erlebt. Mein guter Franz Lustig, der den Film gedreht hat, hat den ganzen Film aus der Hand gedreht. Wir haben den Film eigentlich so gedreht, wie man Dokumentarfilm dreht. Ansem haben wir so gedreht, wie man Spielfilm dreht, den Dokumentarfilm. Und den Spielfilm haben wir so gedreht, wie man Dokumentarfilm dreht. Alles aus der Hand. Und Franz und Koji hatten so ein symbiotisches Verhältnis. Franz hat mir schon nach ein paar Tagen gesagt, der Mann weiß immer, wo ich stehe. Und alles, was er macht, man muss ihm nie sagen, pass mal auf, die Kamera sieht dich gerade. Er weiß es. Und deshalb, Franz und Koji haben sich am Schluss mit Tränen in den Armen gelegen und haben eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich mit niemand anderen jemals wieder drehen, weil die waren ein Herz und eine Seele, weil der als Schauspieler so gut verstanden hat, was die Kamera tut. Und ich habe ihn auch wirklich nur mit ein paar Augenbewegungen Regieanweisungen geben müssen. Und das Wir haben nach einer Weile nicht mal mehr geprobt. Wir haben einfach immer gedreht.
Dann noch eine letzte Frage. Und zwar, es sind ja so quasi vier Geschichten, die um ihn kreisen, wie so ein Zyklus von Geschichten. Und man erlebt ihn in unterschiedlichen Situationen. Es ist aber auch ein Film, finde ich, über Zärtlichkeit in einer analogen Welt. Er macht es ja per Hand sauber. Die Hightech-Klos werden trotzdem geschrubbt und werden per Hand sauber gemacht. Es gibt eine Szene in einem Plattenladen, Kassetten, da bist du übrigens auch mal kurz zu sehen, wo die schönen alten Kassetten noch verkauft werden. Also es ist auch ein Film, finde ich, mit einer gewissen nostalgischen Liebe zu einer vielleicht langsam verschwindenden Welt.
Ja, seine Musik, die er liebt, hört er immer noch auf seinen Kassetten aus den 70er und 80er. Er hat auch nichts anderes, er hat auch keine CDs. Er weiß auch nicht, was digitalen Sachen sind. Er hat auch noch eine alte Kamera und er liebt es, Bäume zu fotografieren, aber eben nur mit seiner alten Kamera, wo man auch hinten drauf nicht sieht, was man gerade gemacht hat, sondern erst eine Woche später, wenn er dann seine Abzüge kriegt, dann sieht er, was er gemacht hat. Und er fotografiert eigentlich nur Bäume und jetzt kommt das Wort, was man aus dem Film mitnehmen kann, Komorebi. Komorebi ist ein wunderschönes Wort in der japanischen Sprache. Es gibt da ja viele Worte für Sachen, wo wir Sätze brauchen, um das zu erklären. Komorebi ist das Spiel der Sonne, das Licht der Sonne, das durch Bäume fällt und dann Schatten macht, die sich bewegen und flittern und glitzern. Und diese Komorebi sind seine große Passion. Er fotografiert, was die Sonne auf den Wänden und auf dem Boden macht, wenn sie durch die Bäume fällt und wenn der Wind langsam die Blätter bewegt. Dann brauche ich jetzt mehrere Sätze, um das zu erklären. Und in Japan sind das Komorebi.
Ein beglückender Film über unsere Urbedürfnisse, unsere seelischen Urbedürfnisse, aber auch unsere körperlichen Urbedürfnisse. In dem neuen Film von Wim Wenders werden sie gefeiert, und zwar in Japan. Perfect Days hier im Wettbewerb. Wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Das Ganze auf jeden Fall freuen wir uns schon, wenn der Film dann auch in Deutschland zu sehen ist. Der neue Spielfilm von Wim Wenders. Ansem ist der Dokumentarfilm außerhalb der Konkurrenz. Zweimal Wim Wenders in Cannes. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und eine schöne Zeit dir noch.
Danke, Knut.